Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich grüße euch im Gottesdienst. Klein Fritzchen sitzt in der Schule und ist eingeschlafen. Die Lehrerin weckt ihn ganz empört auf, sagt: Fritzchen, du kannst doch nicht schlafen. Du kriegst ja gar nichts mit. Fritzchen, noch ganz benommen, sagt: Ach, Frau Lehrerin, machen Sie sich keine Sorgen. In mir schlummert ein großes Potenzial. Ich möchte heute mit euch über Arbeit sprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Arbeit hörst, was du dabei empfindest, ob das positiv besetzt ist oder ob das eher so einen leicht bitteren Beigeschmack hat. Und da das wohl sehr unterschiedlich ist, wie es uns damit geht, so wie unsere Arbeiten ja alle unterschiedlich sind, macht es Sinn, zunächst vielleicht mal zu definieren, was gemeint ist oder wie dieser Begriff Arbeit in dieser Predigt gefüllt ist. Beim Thema Arbeit denkt man ja erstmal ans Geld verdienen, seinen Lebensunterhalt. Aber ich denke, Arbeit ist mehr. Und Arbeit ist auch weiter gefasst. Und da will ich jetzt gar nicht mal auf den physikalischen Aspekt von Arbeit eingehen. Arbeit ist mehr als Geld verdienen, sonst wäre ja Hausarbeit keine Arbeit. Arbeit ist mehr als seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch wenn wir hobbymäßig unseren Garten gestalten, ist das Arbeit. Es geht nicht nur um festgelegte Arbeitszeiten, sondern vielmehr um die Summe unseres zielgerichteten, bewussten Tuns und Handelns. Der Prediger, das ist ein Buch in der Bibel, der drückt das so aus: Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Von daher umfasst Arbeit ganz allgemein ein bewusstes und zielgerichtetes Handeln zum Zwecke der Daseinserfüllung. Moment mal, Daseinserfüllung? Arbeit hat etwas mit Daseinserfüllung zu tun? Das müssen wir uns etwas näher anschauen. Zunächst einmal ist es wichtig festzuhalten, dass Arbeit nichts mit unserem Wert als Mensch zu tun hat. Das ist in unserer westlichen Welt eine fast unglaubliche Botschaft. Arbeit hat nichts mit unserem Wert als Mensch zu tun. Durch nichts, was du tust, kannst du deinen Wert irgendwie steigern oder verringern. Aber was ist denn der Wert eines Menschen, könnten wir fragen. Die italienische Zeitung Focus hat mal den Wert eines menschlichen Körpers ausgerechnet. Da geht es so um die Organe, wenn man die verkaufen würde oder was man damit machen würde. Also jetzt rein auf den Körper bezogen. Und da kam eine Schätzung heraus von 44.701.295,82 €. Sehr genaue Schätzung. Auch Ökonomen, Versicherungen und Gerichte beschäftigen sich mit dem Wert eines Menschen bzw. eines Menschenlebens, gerade wenn es um Schadensersatz und solche Dinge geht oder um irgendwelche Unfälle. Und da gibt es gängige Berechnungsmodelle, die den Wert eines Menschen oder eines Menschenlebens so ja etwa unter 1 Million oder bis zu über 7 Millionen so berechnen. Also da kommen wir nicht wirklich weiter, wenn wir herausbekommen wollen, was der Wert eines Menschen ist. Das ist also sehr unterschiedlich. Aber vielleicht fragen wir uns mal ganz grundsätzlich, was überhaupt etwas wert ist. Und da ist es ganz grundsätzlich so, dass der Wert einer Sache sich danach bemisst, wie viel mindestens ein Käufer bereit ist, für diese Sache zu bezahlen. Ganz prägnant wird das bei Kunst- und Sammelobjekten. Die Briefmarke British Guiana, 1 Cent Magenta, aus dem Jahre 1856, ist 9,5 Millionen Dollar wert. Nominalwert ist 1 Cent, aber sie ist aktuell 9,5 Millionen Dollar wert. Warum ist diese Briefmarke so viel wert? Der Grund dafür ist, weil bei dem New Yorker Auktionshaus Sotheby's 2014 eine Person diese Summe für diese Briefmarke geboten hat und diese Briefmarke damit gekauft hat. Ja, das ist sehr erstaunlich, dass so ein kleines Fitzelchen, mit dem man eigentlich nicht wirklich was anfangen kann, so viel wert ist. Und genau da sind wir bei dem Punkt, was den Wert eines Menschen, des des Menschen angeht. Denn ihr wisst, so heißt es in 1. Petrus 1, 18, 19, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Gott hat einen hohen Preis bezahlt, weil er dich bei sich haben will, weil er dich in seinem Königreich haben will. Er hat Jesus gegeben, er hat Jesus am Kreuz sterben lassen für deine und meine Krankheit, für deine und meine Schuld, um dich bei sich zu haben, um dich freizukaufen und mich aus dem Reich der Finsternis. Und genau deshalb bist du einen Jesus wert. Und dein Nachbar ist auch ein Jesus wert. Und jedem, dem wir heute begegnen, ist ein Jesus wert. Und genau deswegen, weil Gott, Vater, einen Jesus für dich bezahlt hat. Jesus selber hat auch gesagt, ich gebe mein Leben hin als Lösegeld für viele. Das ist das Lösegeld. Und so hat dein Wert als Mensch, als Königssohn oder Königstochter, ob du gläubiger Christ bist oder nicht, nichts mit deiner Arbeit zu tun. Wie gesagt, durch nichts, was du tust, kannst du deinen Wert irgendwie steigern oder irgendwie, oder eben auch durch das, was wir nicht tun, können wir unseren Wert irgendwie verringern. Also gut, wir arbeiten uns so langsam vor. Wir haben unseren Wert durch das, was wir sind, nämlich Geschöpfe Gottes, Königssöhne, Königstöchter. Und wir werden erfüllt durch das, was wir tun. Sage ich nochmal, weil das eine zentrale Botschaft ist. Wir haben unseren Wert durch das, was wir sind. Und wir werden erfüllt durch das, was wir tun. Das heißt, bei unserer Arbeit geht es eben nicht um unseren Wert, sondern es geht um Erfüllung. Und da sind wir doch beim Thema. Das ist es doch, das wir uns wünschen. Eine Arbeit, die uns erfüllt, die uns ausfüllt, durch die wir gebraucht werden, die sinnhaft ist und durch die wir ausgeglichen und zufrieden sind. Und da habe ich uns eine Geschichte mitgebracht, die heißt Maria und Martha, steht in der Bibel, Lukas Evangelium. Und da heißt es, als sie aber weiterzogen, kam er, Jesus, in ein Dorf. Und da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen, und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Das ist eine echt coole Story und wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht die falschen Schlüsse draus ziehen. Wer von den beiden Frauen hat gearbeitet? Maria oder Martha? Ja, und zugleich ist es richtig, dass beide gearbeitet haben. Martha, da kommen wir schnell drauf, die hat wahrscheinlich irgendwie Essen zubereitet oder so. Natürlich ist das Arbeit. Und Maria, was steht da von Maria? Das heißt, sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Wenn du ganz spontan Probleme hast, das als Arbeit zu empfinden, würde ich dir gerne helfen. Es gibt viele Menschen, zum Beispiel Psychotherapeuten oder Seelsorger, bei denen ein guter Teil ihrer Arbeit daraus besteht, Menschen zuzuhören, ob sie jetzt dafür Geld bekommen oder nicht. Und so ist das, was Maria hier tut, gemäß der Definition, der vorangestellten Definition auch Arbeit, nämlich ein bewusstes, zielgerichtetes Tun zum Zwecke der Daseinserfüllung. Wir können das ja mal auf diese beiden Personen vielleicht mal kurz durchgehen. Bewusst haben beide gehandelt, zielgerichtet auch. Einmal ging es darum, den Gast zu bewirten, und einmal ging es darum, etwas mitzunehmen von dieser Persönlichkeit, von Jesus, einfach etwas zu lernen, etwas zu erfassen. Haben sie auch gehandelt zum Zwecke der Daseinserfüllung? Auch ja. Martha hielt es für ihre Pflicht, nachvollziehbarerweise einfach ihren prominenten Gast zu bewirten. Und Maria hielt es für ihre, und hat, also Martha hat ihrem Tun damit auch Sinn gegeben. Und Martha hielt es für ihre Pflicht und für ihre erste Aufgabe, sich genau dahin zu setzen und Jesus zuzuhören, etwas zu empfangen von ihm und etwas zu lernen von ihm. Aber was war jetzt der Unterschied? Maria wurde erfüllt von ihrer Arbeit und bei Martha war das nicht der Fall. Die war eher genervt. Und ich habe viel darüber nachgedacht, warum das ist. Wir kennen alle Menschen, bei denen wir das sehen können und die es vielleicht auch von sich sagen, dass ihre Arbeit sie erfüllt. Und es gibt andere Menschen, bei denen ist das nicht der Fall. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu der Aussage, wir haben unseren Wert durch das, was wir sind und wir werden erfüllt durch das, was wir tun. Wir erleben es, dass unsere Arbeit uns erfüllt, wenn wir sie mit Freude tun. Das ist der entscheidende Unterschied. Das war der entscheidende Unterschied bei Maria und Martha und das ist der entscheidende Unterschied in deinem und in meinem Leben. Und so hat auch der Prediger Salomo, der viel über dieses Thema schreibt, Sinn des Lebens, aber auch all dieses Mühen, was wir uns machen unter der Sonne und das gab es doch alles schon und ja, das ist schon auch ein bisschen verzweifelt. Da kommt schon auch ein bisschen Verzweiflung rüber in dem Buch, also ein unheimlich lebensnahes Buch und da geht es eben auch viel um das Thema Arbeit und der hat es so zum Ausdruck gebracht, so sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf dieser Predigt auch so mit einigen Zitaten über Arbeit beschäftigt und ich habe so gemerkt, dass das oft so in die gleiche Richtung geht. Und zwei davon sind mir eben besonders hängen geblieben. Das eine ist von Maxim Gork. Das heißt, wenn deine Arbeit ein Vergnügen ist, dann wird das Leben zur Freude. Und das andere ist, jede erfolgreiche Person, von der du liest, Warren Buffett, Bill Gates, whoever, sie sagen alle mehr oder weniger das Gleiche. Tue das, was du liebst. Ein Zitat von David Foster. Wenn wir dahin kommen wollen, dass unsere Arbeit uns erfüllt, ist das sicher ein Schlüssel, dass wir die Dinge tun, die wir lieben und dass wir sie mit Freude tun. Was sind denn die Dinge, die du liebst zu tun? Was sind denn deine Leidenschaften? Was sind deine Werte? Was sind die Dinge, wo du nachts geweckt werden könntest und wo du ready bist, davon zu erzählen? Was ist, wo du unheimlich sprachfähig bist? Oder was ist es, worunter du leidest, unter dem, was hier und auf dieser Erde geschieht? Vielleicht Ungerechtigkeit oder Plastik im Meer. Was ist es, wo du dazu beitragen möchtest, dass unsere Welt ein Stück besser wird, ein Stück gerechter wird? Und das ist mal das Erste, dass wir das mal erfassen, dass wir das mal aufschreiben. Was ist es, was ich liebe zu tun? Denn wir können nur dahin kommen, dass wir das tun, was wir lieben, wenn wir wissen, was wir lieben zu tun. Und ich habe das mal gemacht und ich bin da auf 9, es sind noch 2 dazugekommen, 11, ich liebe es, Aussagen gekommen. Und da sind jetzt nicht so Sachen bei wie, ich liebe es, in einem Café zu sitzen, ein Stück Kuchen zu essen oder ich liebe es, Fußball zu gucken oder Nonogramme zu lösen. Also das ist schon so Dinge, die im engeren Sinne mit Arbeit, also mit Dienst an Menschen zu tun haben. Da bin ich auf 11 Aussagen gekommen, die habe ich alle aufgeschrieben. Und dann habe ich geguckt, wie viel kann ich so viel wie möglich davon leben? Wie kann ich so viel wie möglich davon auch in meine erwerbsberuflichen Tätigkeiten leben? Und ich war so überrascht davon, welche Auswirkung das hat, wenn ich die Dinge, die ich liebe zu tun, im Blick habe und sie eben auch, so wie es geht, halt tue. Das war und ist eine Revolution in meinem Leben, Arbeitsleben. Absolut. Und wenn ich jetzt Lehrer wäre in der Schule und ihr meine Schüler wärt, dann wäre das jetzt meine Hausaufgabe für euch. Setzt euch zu Hause mal hin und schreibt das mal auf. Also von den Dingen, die ich aufgeschrieben habe, hat mich keine jetzt wirklich überrascht. Aber es macht einen Unterschied, ob ich sie einmal aufschreibe, ob ich sie so wirklich im Blick habe und das wirklich irgendwo stehen habe und weiß, okay, Das ist mein Fokus. Das ist das, was in mir steckt. Das ist das, wo mein Herz schlägt. Und ich habe ein paar Beispiele, möchte ich geben, damit dieser Punkt deutlicher wird. Zum Beispiel habe ich jetzt aufgeschrieben, ich liebe es, Ordnung zu schaffen und zu halten. Und das ist so. Zu Hause, Küche, Wohnzimmer. Ich liebe es, ich tue das leidenschaftlich gerne. Und bevor ich jetzt gleich von ganz vielen Menschen eingeladen werde, ich bin da durchaus ausgelastet und auch herausgefordert. Ich kriege das auch nicht immer so hin, wie ich will, aber ich liebe das wirklich zu tun. Und ich kann das ausleben, natürlich zu Hause, aber auch auf meiner Arbeitsstelle kann ich es ausleben. Ja, da gibt's immer irgendwas aufzuräumen, ob das der Werkstattbereich ist oder, ja, das kann ich tun und kann damit auch meinen Mitmenschen was Gutes tun, weil die freuen sich ja dann auch, wenn es irgendwie ordentlich ist oder so. Und ich kann das sogar im Urlaub ausleben, dass das Hotelzimmer, die Ferienwohnung, wo man sich aufhält, ein Wohlfühlort ist und auch bleibt. Ja, da muss man ja auch immer ein bisschen investieren. Wenn du Schüler bist, und das ist mein Lieblingsbeispiel an der Stelle, wenn du Schüler bist, da ist es ja so, du kannst dir das ja nicht aussuchen. Ja, du kannst dir ja nicht aussuchen, Schüler zu sein oder nicht. Ja, wir haben eine Schulpflicht, du musst zur Schule gehen. Wenn du Schüler bist und du liebst es, kreativ zu sein, dann könntest du dich zum Beispiel mit Handlettering, das ist Buchstabenkunst, oder mit Sketchnotes beschäftigen, das ist so, sind so visuelle Notizen, und dann könntest du anfangen, deine Mitschriften oder aus deinen Hausaufgaben so kleine Kunstwerke zu machen. Dieses Ding, ja, dieses ziemlich kleine Ding hat das Potenzial, deine ganze Schulzeit mit Freude zu durchziehen. Zudem werden deine Mitschüler dann Schlange stehen, wenn du das so ein bisschen trainierst und das entsprechend schön wird, und wollen deine Mitschriften haben. Kann ich dir das kopieren? Und ja, und schön. Und kannst deinen Mitschülern da an der Stelle ein bisschen helfen, ihnen dienen. Wenn du merkst, dass du es liebst, Menschen zu ermutigen, dann tu das doch. Fang mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann an und mach bei deinen Arbeitskollegen weiter. Versteht ihr, unser Arbeitsleben beginnt nicht um 8 Uhr und hört auch nicht um 16 Uhr auf. Auch Ehe ist Arbeit, sagen wir ja immer so, ne? Oh, Ehe ist Arbeit, aber Ehe ist Arbeit. Ja? Dass unsere Rolle, in denen wir stehen, die erfordern Arbeit. Arbeit ist die Summe unseres Tuns und Handelns, wenn es zielgerichtet und bewusst ist. Atmen würde ich jetzt nicht als Arbeit bezeichnen, aber wenn wir Atemtherapeut sind, dann wiederum schon. Ja, und das ist nicht nur, wenn wir sollten unsere kostbare Lebenszeit damit verbringen, dass wir die Dinge tun, die wir lieben. Und das ist nicht nur gut für uns, das ist auch gut für andere. Denn in den Dingen, die wir lieben zu tun, sind wir zumeist auch richtig gut. Wir haben gestern noch darüber gesprochen, unser Kinderarzt Dr. Blatzheim in Stolberg, wir sind so begeistert von ihm, weil er offensichtlich absolut in seiner Berufung lebt. Und er ist für uns einfach eine Riesenfreude, mit ihm zusammenzuarbeiten und unsere Kinder da bei ihm zu haben. Und ob das jetzt der Bäcker ist oder wer auch immer, wenn wir da drin sind, in den Dingen, die wir lieben, dann kann unseren Mitmenschen da gar nichts Besseres passieren. Ich könnte jetzt noch 20 weitere Beispiele geben, aber dann steigt mir der Philipp aufs Dach. Und ich hoffe, der Punkt ist deutlich an der Stelle. Unsere besondere Berufung, das, was an Potenzial in uns steckt, das nehmen wir überall mit hin. Und unsere besondere Berufung ist nicht so besonders, dass wir unbedingt Teepflücker in Hinterindien werden. Aber nur für diese eine Teesorte und nur auf einer ganz bestimmten Plantage. Arbeiten wir auf der Nachbarplantage, sind wir leider schon aus unserer Berufung herausgefallen. Nein, so ist es nicht. Wir können unsere Berufung überall ausleben, überall. Ganz deutlich sehen wir das am Beispiel von Josef aus der Bibel. Ja, der hatte die Berufung, ein genialer Verwalter zu sein. Und er war es zu Hause, er war es, als er Sklave war, er war es im Gefängnis und er war es dann auch, als er Regierungschef oder Verwaltungschef in Ägypten war. Und wenn du unzufrieden bist mit deinem Arbeitsleben, dann sehe ich da drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, du findest dich damit ab. Dass Arbeit weitestgehend eine bittere Pille ist. Und es gibt ja auch noch den Feierabend, da können wir uns vor den Fernseher setzen. Die zweite Möglichkeit ist, wir machen uns auf und versuchen dahin zu kommen, dass unser Arbeitsleben, ja, die Summe unseres Tuns und Handelns, wo wir drinstehen, dass wir dahin kommen, dass wir das lieben, was wir tun, indem wir die Dinge im Blick haben, die wir lieben zu tun. Und die dritte Möglichkeit ist, wir verändern unser Arbeitsleben. Auch das kann dran sein, ja, in Kleinigkeiten, aber vielleicht auch mal im Großen, dass man Umschulung macht oder einen Jobwechsel oder was auch immer. Auch wenn das sicher der Prüfung bedarf. Und wenn du das jetzt für eine gute Botschaft hältst, dann habe ich noch eine bessere für dich. Zuletzt möchte ich noch auf eine Sache eingehen, denn das, was ich bisher gesagt habe, das ist diese eine inspirierende Seite der Medaille und die andere grundlegende, die kommt jetzt noch. Denn auch mir ist in den vergangenen, sagen wir mal 42, 43 Jahren nicht entgangen, dass das Leben kein Ponyhof ist und auch kein Wunschkonzert und nicht jeder kann sein Hobby zum Beruf machen. Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder in seiner Berufung leben kann und das ist nicht immer so hoch aufgehängt, wie es sich anhört. Ich habe mal einen Film gesehen mit Namen Manneke und da habe ich einen Satz aufgeschnappt, der mich ja eigentlich bis heute begleitet hat. In dem Film ist so ein Typ, der verliebt sich in eine Schaufensterpuppe und die Schaufensterpuppe, die wird dann nachts immer lebendig und die ziehen dann so durchs Kaufhaus. Also gut, das ist ein Film, den muss man nicht gesehen haben. Auf jeden Fall, dieser Typ hatte so einen Gelegenheitsjob nach dem anderen und war irgendwie auch nie wirklich erfolgreich, so ein bisschen tollpatschig auch und so. Er hat an einer Stelle gesagt, du kannst tun, was du willst, wenn du nur mit deinem ganzen Herzen dabei bist. Und da ist was dran. Jesus sagt, es gibt nichts Wichtigeres zu tun, als Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, als auch unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das ist unser erster Job als Menschen. So wie es ja auch im 1. Korinther heißt, dass unsere Berufung darin liegt, Gemeinschaft, also unsere grundlegende Berufung darin liegt, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Und das ist es genau, was Maria in der Geschichte gemacht hat. Ihre Arbeit hat sie erfüllt, weil sie Gemeinschaft mit Jesus hatte, weil sie mit ihm verbunden war. Und wenn du jetzt immer noch denkst, dass das keine Arbeit war, möchte ich dir nochmal helfen. Denn ein guter Teil der Arbeit eines Pfarrers, Priesters oder Pastors, für die er oder sie ja auch Geld bekommt, ist es, Gemeinschaft mit Gott zu haben, auf Gott zu hören, was er seiner Gemeinde zu sagen hat. Unsere erste und vornehmste Aufgabe, unser erster Job, unsere erste Pflicht, unsere erste Arbeit im Sinne unserer Berufung ist es, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, mit ihm verbunden zu sein, ihn zu lieben. Und dann ist es egal, was du tust, weil Gott dich dann führt und versorgt und gebraucht. Du kannst mit ihm verbunden sein, bei der Hausarbeit, beim Fußball gucken oder bei deinen erwerbsberuflichen Tätigkeiten. Zu jeder Zeit. Und wenn du mit ihm verbunden bist, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann erleben wir Freude, so wie es im Römerbrief heißt, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist ist. Es geht also darum, das Königreich Gottes an erste Stelle zu setzen. Dann, so heißt es in der Bergpredigt, wird uns alles andere dazugegeben. Und deshalb können wir dieses Zitat, wenn die Arbeit ein Vergnügen ist, wird das Leben zur Freude, auch umdrehen und sagen, wenn du Freude hast im Leben, wird die Arbeit zum Vergnügen. Und das ist eine Freude, die göttlich ist und damit unabhängig von äußeren Faktoren. Das ist eine Freude, die unabhängig ist davon, ob du eine Arbeitsstelle hast oder nicht. Also eine erwerbsberufliche. Das ist eine Freude, die ist unabhängig davon, ob du gesund bist oder nicht. Das ist eine Freude, die unabhängig ist davon, ob du dich gerade gut fühlst oder nicht. Der Prediger Salomo drückt es in so aus: So habe ich nun das gesehen, dass es gut und fein sei, wenn man isst und trinkt und guten Mutes ist bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne, in der kurzen Zeit seines Lebens, die ihm Gott gibt, denn das ist sein Teil. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut. Wie komme ich zu so einer Freude? Nur dadurch, dass ich mich mit Gott connecte. Und wenn du dich zum allerersten Mal mit diesem Gott connecten willst, der so einen hohen Preis für dich bezahlt hat, um mit dir Beziehung zu leben, um mit dir Freundschaft zu leben, dann kannst du das zu jeder Zeit tun. Auch wenn wir jetzt gleich uns nochmal Gott zuwenden und noch gleich kurze Zeit haben, wo wir einfach nochmal einfach sacken lassen können. Und du kannst dann einfach sagen oder denken: Jesus, ich will für dich und für dein Königreich leben. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünde, für meine Krankheit gestorben bist. Und wenn du das tust, dann erzähl das unbedingt jemandem, denn das ist keine Geheimsache, so wie eine Hochzeit auch keine Geheimsache ist oder eine Segnung. Erzähl das jemandem, von dem du weißt, dass diese Person mit Gott unterwegs ist. Und so möchte ich uns jetzt dazu einladen, dass wir uns diesem Gott zuwenden, dass wir uns mit diesem Gott connecten, einfach mal alles loslassen, was uns vielleicht auch beschwert, und einfach, dass wir ganz neu einfach diese Freude empfangen, weil diese Freude ist unabhängig. Sie ist unabhängig von dem, was wir tun oder auch nicht tun. Sie ist unabhängig von dem, wie es uns gerade geht. Die Freude ist da und wir können sie erleben, und dazu lade ich uns jetzt ein, dass wir uns da aufmachen.